Und dann haben wir gesagt, wir müssen es irgendwann hinkriegen. Aber Zeiten sind auch, dass viel los ist, auch in Ingolstadt. Und wir sind dankbar, dass nach der Zeit Corona, da waren ein paar Schwierigkeiten intern, waren ein paar Herausforderungen. Aber der Herr hat es irgendwie benutzt und uns wieder Leute geschickt. Vielleicht waren wir vorher nicht bereit und dann kamen keine und jetzt sind wieder neue Leute da. Und wir freuen uns, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und dass die dann auch mit dem Herrn leben wollen, genauso wie bei euch. Und das ist schön, manche zu sehen, na eigentlich die meisten, manche neue Gesichter, aber eigentlich die meisten kennen wir. Manchmal weiß ich nicht alle Namen, außer Frank, den kenne ich. Wir haben mal zusammengesessen und geredet, aber sonst weiß ich auch noch ein paar. Aber manchmal müsst ihr mir helfen dann. Wir wollen uns heute angucken, Safety First. In Deutschland macht man alles für Sicherheit. Und Mensch, da muss alles 100% sicher sein. Und das sieht man eigentlich in allen Bereichen. Also beim Auto hat man das, da muss alles ganz sicher sein. Bei den Kindern muss alles ganz sicher sein. Also wir würden keine Steckdose, kein Loch, wo ein Finger rein könnte, nicht absichern, damit nur nichts passieren kann. Wir sind wahrscheinlich Sicherheitsfreaks. Und das Gleiche ist, ich glaube, das zerstört die ganze Politik und alles. Jeder muss sicher sein, dass das, was er sagt, nicht missverstanden werden kann. Wir müssen auch sicher sein, dass kein Asylant abgewiesen wird, der das verdient hätte. Und Sicherheit ist so wichtig, dass wir dürfen uns keine Fehler erlauben. So sicher muss alles sein. Und bei dem allen haben wir so viel Anstrengung, dass wir alles ganz sicher machen wollen. Das Dumme ist, so gut sind wir gar nicht. Wir kriegen das nicht hin, dass wir alles sicher machen. Und das Tolle ist, wir als Kinder Gottes müssen auch gar nicht alles sicher machen, denn unsere Sicherheit sind nicht wir, sondern unsere Sicherheit ist der allmächtige Gott. Und der hat sich verbürgt für unsere Sicherheit und das liegt nicht an uns, dass wir sicher sein können, sondern an ihm. Und der kann aus dem Nichts was machen und das auch bei uns. Und das ist unsere Freude. Wir haben heute das Thema die Sicherheit in Jesus Christus, die Sicherheit der ewigen Errettung. Und die Frage ist, wie sicher kann sicher sein? Bei uns nicht sehr. Aber wie sicher kann das sein, wenn Gott sagt, du hast ewiges Leben? Wie lange ist ewig? Ewig. Kann man ewiges Leben verlieren? Dann wäre das eigentlich nicht ewig. Und wenn wir dann auch wissen, dass wir errettet sind aus Gnade durch ihn, dann sagt die Bibel, wir sind gar nicht errettet wegen uns, sondern wegen dem, was er getan hat. Und das, was wir tun, kommt gar nicht in die Waagschale. Denn wenn das in die Waagschale käme, was wir tun würden, dann gäbe es gar keine Sicherheit, dann gäbe es gar keine Rettung und dann gäbe es gar keine Chance. Wir alle wissen aber auch, naja, man kann ja nicht einfach errettet sein und dann machen, was man will. Nee, das kann man auch nicht. Denn wir sind errettet zu einem Zweck. Aber unsere Sicherheit, die muss von Gott kommen, sonst haben wir keine Chance. Und wir wollen uns heute etwas angucken, den Brief an die Epheser am Anfang. Und du sollst wissen, wenn der Paulus an Gemeinden schreibt, oder jeder, dann schreibt er nicht an ein perfektes Gebilde. Manchmal in Ingolstadt, wenn man dann predigt, dass wir heilig leben sollen. Ich kann mich erinnern, da war eine Situation, da haben wir gepredigt, wir sollen heilig sein und wir sollen andere lieben, wie Christus geliebt hat. Dann hatte ich einmal ein Streitgespräch mit jemandem, der hat gesagt, ja, du machst das ja auch nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, du musst mich ja nicht anklagen, ich kann es auch nicht. Aber Gott sagt es, dass wir das machen sollen. Und unser Vertrauen, heilig zu leben, liegt nicht in meiner Fähigkeit, sondern in Gottes Fähigkeit, mich zu ändern. Und wenn der sagt, ich soll lieben wie Christus, dann hat er gesagt, du liebst ja auch nicht. Ihr seid da so hart und so gesetzlich. Dann sagt er, ja, ich weiß, ich bin auch nur Sünder. Ich kann es auch nicht. Aber das sagt nun mal Gott. Und das Interessante ist, Gott rettet nicht nur, sondern Gott verbürgt sich, dass wir heilig werden. Der weiß schon, Christoph hat es nicht drauf. Der kriegt es gar nicht hin. Deswegen sagt er, ich kann dich heiliger machen. Und dann sagt Gott, du sollst lieben wie Christus liebt. Das kann ich ja gar nicht. Aber es liegt eben nicht an Christoph, sondern es liegt an Christus, der das macht. Und so wie er uns errettet, so hilft er uns auch in jedem Schritt des Lebens. Und manchmal vergessen wir das. Wir denken, der rettet uns. Und wenn wir dann errettet sind, so jetzt mach mal. Jetzt bist du ja errettet. Und jetzt versuchen wir aus eigener Kraft das zu machen, schaffen das nicht und sind frustriert und denken, vielleicht hat es mit der Rettung nicht geklappt. Aber du denkst falsch, sondern die Rettung ist Gnade, dein Christenleben ist Gnade und in den Himmel kommen ist Gnade und da ist gar nichts von uns dabei. Denn wenn was von uns dabei wäre, gibt es keine Sicherheit. Und mit dem kämpfen Christen ganz lange und oft. Aber was wäre das für ein Vater, der immer sagt, okay, ich adoptiere dich, aber wenn du dich nicht benimmst, ja, dann schicke ich dich wieder auf die Straße. Das wäre kein liebender Vater. Und so ist Gott auch nicht. Der sagt nicht, ich adoptiere dich, aber wenn du es versemmelst, dann bist du weg. Wir alle kennen Situationen, wo Kinder irgendwie in Schwierigkeiten gekommen sind, wo die Eltern sich trennen, wo Sachen sind. Und das erschüttert ein Kind unheimlich, weil man keine Festigkeit mehr hat. Aber so ist Gott nicht. Der trennt sich nicht, der droht nicht, sondern der ist ein Papa und wir sind seine Kinder und der gibt uns Festigkeit. Und das Ziel des Glaubenslebens ist nicht die Errettung. Das Ziel des Glaubenslebens ist nicht deine Errettung. Das wäre zu wenig. Das wäre ja auch, wenn der DLRG da ist und jemand ertrinkt. Hauptsache sie leben noch. Ob da ein Bein dran ist oder nicht, ist egal. Und ob der noch leben kann. Das Ziel des Glaubenslebens ist nicht die Errettung, sondern das Ziel des Glaubenslebens ist, dass wir mit Freude in Gemeinschaft mit Gott leben zu seiner Ehre. Und wenn wir die ganze Zeit zittern würden, so haben wir es jetzt, haben wir es nicht, tatsächlich bremst es wahnsinnig viele Christen, die sitzen und fragen sich, habe ich alles getan, habe ich genug getan? Und das ist gar nicht die Frage. Denn du kannst nicht genug getan haben, Christus hat alles getan. Und jetzt möchte der, dass wir auf dem ruhen, und sagen, okay, wenn er alles getan hat, liegt es nicht mehr an mir. Und jetzt setze ich alles ein für meinen himmlischen Vater, den habe ich so lieb, dass ich für ihn lebe, zu seiner Ehre lebe. Das Ziel des Glaubenslebens ist nicht Errettung, sondern ihm zu dienen. Wir könnten sagen, das Ziel, ein Kind zu kriegen, ist nicht ein Kind zu kriegen, oder? Sondern großzuziehen und dass du mit dem Gemeinschaft hast. So ist auch das Ziel, dass Gott dich rettet, nicht, dass du dann da als Baby weiter rumliegst, sondern dass du wächst und ihm gefällst, ohne dass du ständig dich fragen musst, bin ich jetzt sein Kind oder bin ich nicht sein Kind? Das wäre auch in der Ehe, ne, wenn man heiratet. Das Ziel der Ehe ist nicht, verheiratet zu sein. Sondern das Ziel der Ehe ist, zusammenzuleben und einander zu helfen und Freude dran zu haben. Es hilft nichts, verheiratet zu sein und dann zu sagen, okay, super, ich bin verheiratet, jetzt bin ich nicht mehr Single, das ist schon mal gut, wir sehen uns später. Und so macht Gott es auch nicht, dass er sagt, gut, du bist jetzt errettet und jetzt musst du mal gucken, wie du da zurechtkommst. Ich hab jetzt dich errettet, du kommst in den Himmel, aber jetzt schauen wir mal, wie das klappt. Das hat gar nichts mit der Bibel zu tun, sondern der rettet dich, damit du jetzt in Gemeinschaft mit ihm bist und jetzt in Gemeinschaft hilft er dir Schritt für Schritt. Und wenn du fällst, dann holt er dich wieder hoch. Und dann geht er weiter, denn er hat versprochen, dass du ewiges Leben hast. Und das sollen wir nicht vergessen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern in Zukunft irgendwann mal ewiges Leben bekommt. Hat. Du hast es. Denn mit dem Zeitpunkt, wo Christus dich rettet, hast du sein Leben. Und nicht mehr das Leben vorher. Wir gucken uns das an. In Ephesus in der Gemeinde schlagen wir auf, Epheserbrief 1. Da schreibt er an eine Gruppe von Leuten, die nicht das alles haben oder wissen, was wir sagen. Deswegen schreibt er. Die sind nicht so liebevoll. Deswegen schreibt er denen, ihr sollt lieben. Die sind nicht so heilig. Deswegen schreibt er denen, wandelt als Heilige. Und du musst wissen, Ephesus war wahrscheinlich in der Zeit die Hochburg des Transgender, LGBTQ und was du auch gesehen hast. Das war ein Punkt, wo Handel war, dann kamen die Schiffe, dann war es ein Umschlagsplatz. Alle Kulturen kamen zusammen, alles. Die kämpften mit Homosexualität, mit allen möglichen, womit wir kämpfen. Es gab nicht eine Einheitskultur. Da war der Tempel der Diana, das war das größte Heiligtum, eines der 7 Weltwunder, sagt man. Ein Riesending von Götzendienst. Das war keine christliche Hochburg, sondern im Gegenteil, das war okkulte Hochburg. Da gab es Prostitution, weil im Tempeldienst die Dirnen, die Huren da tätig waren. Da ging es drunter und drüber, so wie in Korinth. Denk nicht, dass es alles so heilige Städte waren und heute ist es so schlimm, sondern mit Sicherheit war es da schlimmer, als es bei uns hier ist. Und wenn der dann schreibt, der Paulus, dann schreibt der und ihr könnt es gar nicht verstehen, was er schreibt. Unser Gott muss anders sein als jemand, der Prostituierte im Tempel hat. Unser Gott muss anders sein als einer, wo man immer hinkriechen muss und Opfer bringen und eventuell ist man errettet oder nicht. Und das ist auch unsere Botschaft. Unser Gott ist anders als alles, was du kennst. Der Katholik, der muss sich gute Werke erarbeiten, damit er in den Himmel kommt. Der Buddhist muss sich immer beugen, damit er das vielleicht erreichen kann. Oder er hat verloren, dann wird er als Wurm wiedergeboren. Der Hindu muss im Einklang leben. Der Moslem muss seine 5 Säulen tun, sonst kommt er nie an. Und das, was unsere Bibel sagt, ist etwas völlig anderes. Das Einzige, was du tun musst, ist erkennen, dass du nichts tun musst und kannst. Und wenn du dann zu Gott gehst und ihm vertraust, dass er dich rettet, dann wird er dir ewiges Leben geben. Der will alles für dich tun, wie ein Papa für seine Kinder. Nichts können Papa weniger leiden, als wenn Kinder immer sagen: Ich kann alles, ich mache das selber, ich krieg das hin. Also du willst sie einfach beschenken. Du willst sagen: Ich mache das schon für dich, frag mich nur. Und wenn Gott Gott ist, ist er viel mehr so als wir als schlechte Papas. Lass uns beten und dann lesen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Sicherheit geben willst, dass wir deine Kinder sein sollen. Und das nicht mit Unsicherheit, dass wir das ganze Leben uns fragen, sind wir jetzt errettet oder nicht, sondern du willst, dass wir Sicherheit haben als deine Kinder. Und du willst, dass wir dich loben, ja nicht, weil du egoistisch bist, sondern weil du das einfach verdienst, weil du so liebevoll bist. Und dann möchtest du, dass wir mit dir weiterbauen an deinem Reich, mit dir in der Gemeinde arbeiten, mit dir durch dich Menschen erreichen, damit wir am Ende miteinander eine Freude haben dürfen bei dir in deiner Heimat. Rüste du uns aus und gib mir die richtigen Worte dafür. Amen.
Amen.
Wir schlagen auf, Epheser 1, und starten dort. Und da sehen wir Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Wir gehen hier durch und lesen die Dinge und gucken uns an, wie können wir sicher sein, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, ohne dass wir kämpfen müssen und ringen müssen und ohne dass wir das verlieren können. Was du sehen sollst am Anfang ist unbedingt, der schreibt an Heilige. Apostel Paulus durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Das ist interessant, weil wenn du das liest und ich würde zu meinen Eltern gehen, die katholisch sind und waren, meine Mama lebt noch, und zu meinen Freunden früher und ich hätte gesagt, ich bin der heilige Christoph. Dann hätten die wahrscheinlich gesagt, bitte für uns. Das sagt man manchmal in der Kirche, ne? Heiliger Stephanus, bitte für uns. Heilige Maria, bitte für uns. Und es ist richtig, man soll zu Heiligen, die sollen beten. Aber das sind keine Verstorbenen unbedingt, sondern Lebende. Aber wenn ich das sage, ich bin der heilige Christoph, dann würde wahrscheinlich jeder hier denken, der Typ hat sie nicht alle. Der ist größenwahnsinnig. Irgendwann reitet er dann auf dem Pferd und wir rennen alle mit der Laterne hinterher. Der spinnt. Aber frag dich mal, warum denkst du das? Warum denkst du, wenn ich sagen würde, ich bin der heilige Christoph, der Typ ist durchgedreht? Was ist es, dass du denkst, ich wäre ein bisschen großkotzig? Und ich kann dir versichern, also ich bin nicht die Leuchte. Ich bin nicht so doll. Das sieht immer gut aus, wenn einer predigt und dann sagt er, was wir tun sollen. Aber denk dran, der kriegt es ja auch nicht hin, das zu tun. Wir hängen ja alle am Gleichen. Und trotzdem kann ich euch hier begrüßen als Heilige, wenn ihr, wie das da steht, die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, wenn ihr glaubt. Wie kommt es? Wann bezeichnen wir jemanden als heilig oder nicht? Und das ist schon die erste Falle, in der wir immer drin sind. Hättet ihr eine Idee, Warum tut es weh, wenn man sagt, ich bin der heilige Christoph? Die Frage ist, wodurch werde ich heilig? Wenn man das sagt, ich bin der heilige Christoph, dann denkt wahrscheinlich jeder, boah, was bildet er sich ein? Was hat er getan, dass er heilig ist? Und die Wahrheit ist, gar nichts. Aber immer wenn wir hören, da ist einer heilig, dann verbinden wir das damit, dass er ganz viel Besonderes getan hat. Er ist zu allen lieb und nett und freundlich, hat nie Böses getan und hat zig Wunder gemacht. Und dann wird jemand als heilig erklärt. Aber das ist gar nicht die Bedeutung der Bibel. Gar nicht. Überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, es sind Leute, die Heilige sind, die richtige Schmutzbuckel sind oder Dreck am Stecken haben. Lass uns eine Stelle lesen, damit du weißt, der Club der Heiligen, der ist nicht so dolle. Und ich weiß auch, dass wenn man in die Gemeinde kommt, dann denken alle, oh, die sind aber alle heilig. Aber du musst wissen, was das für Typen sind. Das sieht alles so nett aus, weil Gott das irgendwie nett macht. Aber wir alle wissen, die Familie sieht toll aus, wenn die Gäste kommen, da wurde vorher aufgeräumt. Und dann sollen die Kinder alle lächeln und dann freundlich sein, bedienen. Vielleicht könnt ihr die Gäste gut begrüßen. Aber wenn die Gäste weg sind, dann geht das Familienleben weiter und dann kommt raus, wie der Charakter ist. Und das ist hier auch genauso, oder? Wir können kurz den Test machen. Wer von euch ist heilig? Jetzt wisst ihr gerade nicht, was gemeint ist. Ne? Und das ist wichtig. Weil das eine ist, bist du heilig, als Heiliger anerkannt von Gott? Und das zweite, benimmst du dich so? Und die Bibel sagt, es geht nicht darum, wie du dich benimmst, sondern wir legen im Glauben, wenn Gott dich heiligt, dann sieht er all das nicht mehr. Der will es nicht sehen. Der sieht dich an als Heiliger, auch wenn du dich nicht so benimmst. Das ist der Unterschied zwischen Stellung und Verhalten. Könnte man mich einstellen als Vorsitzenden von Audi, Vorstandsvorsitzenden? Ja, kann man machen. Ich habe sogar studiert. Aber es bedeutet ja gar nichts. Und man könnte mich einstellen als Vorstandsvorsitzender von Audi. Dann habe ich die Stellung des Vorsitzenden. Würde ich das schaffen, Audi richtig zu lenken? Nö. Keine Ahnung. Ich könnte vielleicht da reinwachsen. Ich bin eingestellt als Vorstandsvorsitzender von Audi. Und vielleicht kann man mir das beibringen, aber mit 55 ist nicht mehr so viel, was man lernt. Und irgendwann dann sagen die, du kannst es gar nicht. Dann würde ich sagen, ja, aber ich bin eingestellt bei Audi und ich kriege auch den Lohn. Und so ist es bei Gott. Du stellst dich ein als Heiliger, weil er dafür sorgt, dass du heilig bist. Jetzt schaffst du das gar nicht, aber er sagt, das macht nichts, weil ich sehe dich so an und ich weiß ja schon, wie viel du nicht schaffst. Und trotzdem liebe ich dich und ich nehme dich an. Wir schlagen auf 1. Korinther 6, Vers 9. Und da hat er vorher auch an die Heiligen geschrieben im Korintherbrief. Da hat er in Kapitel 1, ich lese es nur, Paulus berufen Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Wow, was müssen das für welche sein? Wir gucken. In 1. Korinther 6, Vers 9 sagt er Folgendes. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Wusste ich. So was darf nicht sein. Ne? Ist auch richtig. Aber, und solche sind etliche, viele von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Was ist das für eine Truppe? In Korinth? Das sind die Heiligen, das muss man hoch ansehen. Die hat Gott auserwählt, aber wieso hat er die auserwählt? Gucken wir uns an, was das für welche sind. Der sagt in Vers 11, und solche sind etliche von euch gewesen. Gucken wir, was das für welche sind. Wir sehen da Lästerer in Vers 10, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber. Die können eigentlich gar nicht das Reich Gottes erben. Weil zum Reich Gottes kommt man nur als Heiliger. Wie können die jetzt das erben? Es geht ausschließlich dadurch, dass Gott sie heiligt und alles in Ordnung bringt. Wir alle würden es gerne annehmen. Und jetzt pass auf, jetzt dreht sich's gleich. Wir sagen, puh, das ist aber gut, dass man da errettet ist, ne? Dass all das weggewischt ist. Aber jetzt dreht sich das noch, denn wenn du vorher liest, in Vers 9, da heißt es, irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Weichlinge noch Knabenschänder. Knabenschänder sind welche, die Kinder missbrauchen. Können die Heilige werden? Das tut weh, oder? Echt? Stell dir vor, da kommt jemand und wir wissen das und der kommt in die Gemeinde. Können wir mit dem gut umgehen? Oder würden wir denken, boah, das ist zu viel, das ist zu schlimm? Verstehe mich richtig, nicht, dass der das weiter praktizieren soll, das sage ich nicht. Aber Gott ist so unglaublich, dass der Diebe, Habsüchtige, Weichlinge, der männliche Prostituierte, Homosexuelle, dass er die annimmt und der heiligt die. Naja, wenn einer lügt, dann kann ich den schon, okay, kann ich sagen, gut, komm dazu, du bist heilig. Aber wenn jemand solche schlimmen Verbrechen macht, geht das? Und jetzt merkst du, wir kämpfen damit, dass unser Heiligsein hängt immer an dem, was jemand macht. Und bei Gott gar nicht. Der weiß, dass wir Verbrecher sind. Übrigens, wenn du die Liste jemandem vorlegen würdest, einem Rechtsgelehrten, Psychologen, dann würde man sagen, ist es nicht ein bisschen wild? Der macht in einem Atemzug, sagt er, hier sind welche, die sind alle gleich, denn alle können das Reich Gottes nicht erben. Und er stellt auf die gleiche Stufe Lästerer, Räuber, Trunkenbolde und Ehebrecher, Knabenschänder. Kann man das machen? Du musst verstehen, Gott ist so heilig, da macht der Unterschied der Sünde nichts aus. Wenn ich auf der Sonne sitze und ich gucke mir an, ob du als Haus eine Hundehütte hast, so einstöckig, oder eine Villa mit 3 Stockwerken, was sieht man von der Sonne aus? Und wenn Gott so heilig ist, dann macht es keinen Unterschied, ob du da lügst, betrügst, lästerst oder noch schlimmere Sachen machst. Und wir wissen auch, das sagt der Herr Jesus, wenn wir schon jemanden fluchen, das ist wie Mord. Du kannst jemanden einen Rufmord machen und der ist am Ende. Verstehst du? Die Heiligkeit, die wir haben, hängt gar nicht von uns ab. Gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist Frust, weil du denkst, es kann doch nicht wahr sein, dass jemand da vergeben wird. Aber das ist deine Rettung. Wenn du denkst, es ist unmöglich, könnte Hitler Vergebung gekriegt haben, wenn der sich kurz vorher bekehrt? Ja. Und das ist gleichzeitig deine Rettung, denn du weißt, es gibt nichts, was dich wegbringen kann von Gott, wenn er dich heiligt. Nichts. Weil wir so selbstgerecht sind, denken wir manchmal, die anderen sind schlimmer als wir. Und wenn wir dann selbst in die Falle gehen, du kennst es, dann denkst du, ach, wie konnte ich das machen? Das hätte ich nie gedacht. Jeder wusste das, dass du das machen kannst. Gott wusste das längst. Deswegen hat er ja Jesus geschickt, nicht um dich besser zu machen, sondern um dich rauszuretten, ein für alle Mal. Wenn wir ans Kreuz gucken, sehen wir, du kannst es nicht schaffen, du musst es auch nicht schaffen und das ist deine ganze Freude. Nichts und niemand kann dich trennen. Und deswegen kann er das auch sagen, in 11, solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Gott sieht die nicht mehr an, was die früher waren, sondern Gott sieht die jetzt an, so wie Jesus. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wir gehen zurück zu Epheserbrief, dass du verstehst, wenn der an die Heiligen dort schreibt, dann sind es nicht so glorreiche Kandidaten, die alle sehr gut sind. Im Gegenteil, es sind die, die gar nicht so großartig sind, aber die, die wissen, ich brauche Hilfe. Mit meinem Betrügen, mit meinem Zorn kann ich vor Gott nicht bestehen. Und deswegen sollst du wissen, so wie das da steht, Vers 2, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wenn wir zu ihm kommen und glauben, dann wird er unser Vater und er segnet uns mit jedem geistlichen Segen, so wie ein Papa das bei seinen Kindern macht. In der Regel schenke ich anderen nicht so viel, aber meinen Kindern schon, weil das sind ja meine Kinder. Es ist eine andere Beziehung. Die Frage, die wir uns stellen müssen, nachdem wir wissen, wir sind Heilige, wie kann Gott unser Papa werden? Denn wenn er unser Vater ist, dann schenkt er uns alles. Dann ist quasi, was dem Vater gehört, gehört auch dem Sohn. Und wir wissen auch, dass wie der Vater, so der Sohn. Manchmal, als wir irgendwo hingingen und da gab es so Familientarif, dann waren Eltern und alle Kinder unter 16 Sondertarif. Ich glaube, in München war das im Zoo 20 Euro. Und beim Eislaufen. Und dann haben die manchmal gefragt, ja, wie viele Kinder haben Sie? 6? Das glauben sie selbst nicht. Haben sie Ausweise dabei? Und dann haben wir vergessen, wir hätten nicht gedacht, dass man beim Schlittschuhlaufen Ausweise braucht. Na naja, gut. Und dann sind wir irgendwann drauf gekommen, wir haben alle Kinder hingestellt vor die Kassiererin, passen Sie auf, gucken Sie sich mal die Gesichter an. Und dann sagen sie uns, wenn Sie das glauben, ja, wenn nein, nein, dann hat... Ja, okay, ich glaube es. Weil wie der Vater, so der Sohn. Du kannst es nicht leugnen. Manchmal leidet man als Sohn drunter, bin ich echt wie mein Vater? Muss es sein? Noch schlimmer wird es, wenn die Töchter sind wie die Väter. Meine älteste Tochter, da sagen alle, die ist ganz wie der Vater. Denke ich, das arme Kind. Nicht nur charakterlich, schon vom Aussehen her. Ich sah mal besser aus, hat man gesagt, aber meiner Frau reicht's, oder? Die sagt jetzt nichts. So ist die. Die ist lieb. Jedenfalls wie der Vater, so der Sohn. Und jetzt musst du wissen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und wenn der Vater heilig ist, was müsste dann der Sohn sein? Auch heilig. Und wenn der Vater Sünder ist, was ist dann der Sohn? Auch Sünder. So ist es. Undurchbrechbar. Undurchbrechbar. Geht nicht. Wie der Vater, so die Kinder. Und das siehst du auch. Psychologen sagen, man kann nicht so viel verändern. Obwohl man auf der anderen Seite sagen, man könnte viel ändern. Aber eigentlich kann man auch wieder nicht so viel ändern. Und wir alle haben die Erfahrung, so viel geht irgendwie nicht. Es braucht schon mehr, ein Wunder. Und die Bibel sagt, das ist das Tolle, es geht. Weil, wie der Vater, so der Sohn. Wenn du einen Vater hast, der auf Erden lebt, dann wird der Sohn so sein, wie der Vater auf Erden. Aber wenn du einen Vater hast, der im Himmel lebt, dann wird auch der Sohn so sein. Vorausgesetzt, du bist von dem Vater geboren. Denn nur dann hast du auch die Gene. Das Spannende ist, wie wird man eigentlich ein Kind Gottes? In Johannes 1 sagt der Herr uns das in seinem Wort. Johannes Evangelium Kapitel 1 ist eigentlich einfach. Aber auch schwer. Da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe geschaffen und ohne dasselbe ist auch nicht eins geworden von dem, was geworden ist. Da ist das Wort Gottes, der Herr Jesus, und der hat alles gemacht, so wie er wollte. Und dann kam er irgendwann in das Seine, in 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Eigentlich war das sein Zuhause. Die Welt, auf der du stehst, gehört ihm. Er hat die gemacht und er hat auch uns gemacht. Aber die Welt hat gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen hier alleine leben. Und das ist eigentlich unverschämt. Ne? Das wäre so, als wenn einer dich aus deinem Wohnzimmer schmeißt und sagt, ey, Vater, was machst du hier? Ich bin jetzt hier. Das ist ein Problem. Aber der Jesus kam dahin, in sein Eigentum, und wurde eigentlich von allen weggeschickt und sagt, was willst du hier? Und irgendwann muss Gott handeln und muss die aus dem Wohnzimmer werfen, aus dieser Erde. Aber so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, wie das da steht, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die, die sagen, okay, das ist dein Wohnzimmer, hier bist du zu Hause und wir akzeptieren das und wir wollen dich annehmen als denjenigen, dem alles gehört. Wir ehren dich und wir vertrauen dir und glauben an dich. Denen gab er das Recht, ihr könnt hier bleiben. Ihr seid Kinder Gottes. Ein Kind Gottes ist man nicht, weil man ein Geschöpf auf der Erde ist, sondern ein Kind Gottes ist man deswegen, weil man glaubt, und Glaube, das gleiche Wort im Griechischen ist Pistis, kann Glauben, Vertrauen heißen, ist einfach eine Beziehungsfrage. Ich vertraue dir, ich glaube an dich, du schaffst es. Und denen, die an seinen Namen glauben und ihn annehmen, die sind Kinder Gottes. Der Begriff aufnehmen, vielleicht kannst du den vergleichen mit einem Medikament. Wie viel hilft ein Medikament, wenn du das kaufst? Nichts, das wisst ihr alle. Wann hilft das Medikament? Muss man einnehmen, ne? Oder Spritze spritzen, je nachdem. So ist es auch mit Gott. Du hast nichts davon, wenn du weißt, dass Gott da ist. Du hast auch nichts davon, wenn du in einem Gottesdienst sitzt. Dann kriegst du Informationen, aber das wird nicht wirken, wenn du das nicht für dich persönlich in Anspruch nimmst. Und wenn du nicht dein Leben aufbauen willst darauf. Aber wenn du das willst und sagst, Gott, ich verstehe, du kannst Menschen heilig machen, ich bin nicht heilig. Und du kannst mich retten. Und ich will nicht gegen dich kämpfen, sondern ich weiß, diese Erde, auf der ich stehe, gehört dir. Und ich will mein Vertrauen auf dich legen. Dann nimmt er dich an und dann bist du sein Kind. Und jetzt ist das Grandiose im nächsten Vers in 13. Denn das eine ist, was du tust. Du sagst, ich nehme ihn an, als dem, dem alles gehört. Ich glaube an ihn, dass er mir helfen kann. Aber jetzt kommt, was Gott dann tut, wenn du ihn annimmst. Da heißt es, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Kann man noch einmal geboren werden? Da kam Nikodemus in Kapitel 3 zum Herrn Jesus und hat gesagt, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe oder damit ich so sein kann. Und der Herr Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Dann sagt er, ja, wie kann das passieren? Ich bin doch schon erwachsen. Kann ich wieder in den Leib da reinkriechen? Und dann sagt er, nee, der Geist weht, wo er will. Und der Geist, du musst vom Geist geboren sein. Das ist im Griechischen, das ist ganz schön. Da ist Pneuma, ist der Begriff für Geist und für Luft, Wind. Ihr kennt das nicht, Pneumatologie, Pneumatik. So. Pneumatik, da bewegt man was mit Luftdruck. Pneuma ist Geist und Luft. Und das ist gut zu verstehen, wenn du guckst, der Wind weht, kann man den Wind sehen? Nee, der ist für uns nicht sichtbar. Aber du kannst die Auswirkungen sehen. Du siehst die Bäume kippen oder der Regen weht hin und her, die Blätter wehen hoch, Menschen fliegen durch die Luft. Irgendwas wirst du sehen. Den Wind siehst du nicht, aber du siehst, was der macht. Und so ist es auch mit dem Geist. Der Geist weht, wo er will, aber der wird seine Wirkung haben. Und der Geist kann aus uns neue Menschen machen. Und zwar so, dass wir von Neuem geboren werden. Das ist nicht so, dass es nur eine Sache ist, ich glaube, okay, und jetzt bin ich Kind Gottes, sondern nicht von mir hängt es letztlich ab, sondern Gott sagt, wenn du ihn annimmst und wenn du an ihn glaubst, dann wirst du von Neuem geboren. Das muss so sein. Denn wenn du nicht von Neuem geboren wirst, bist du ja so wie dein Vater. Und dein Vater war Adam, jetzt kannst du in der Linie deiner Ahnen noch deinen Namen vom Vater einsetzen und dann du, so bist du. Du wirst nie heilig, nie. Weil wie der Vater, so der Sohn. Ist der Vater Sünder, ist der Sohn Sünder. Ist der Vater heilig, ist der Sohn heilig. Die Bibel zieht von Anfang bis Ende das durch und sagt, du musst von Neuem geboren sein. Und du kannst sagen, ja, wie soll das gehen? Verstehe ich nicht. Musst du nicht. Sondern Gott bewirkt es. Hier heißt es in 13, nicht aus dem Blut, also nicht weil deine Eltern gläubig sind, bist du jetzt auch gläubig. Deine Eltern müssen, dein Vater muss Gott sein. Es hilft nicht, dass dein irdischer Vater jetzt plötzlich heilig ist. Das hilft dir nichts. Die Blutlinie gibt es nicht. Man sagt immer, Kinder Gottes, wie heißt es, haben keine Enkelkinder. Nein, sind keine Enkelkinder. Du musst in erster Linie vom Vater abstammen. Es hilft nichts anderes. Und dann heißt es, noch aus dem Willen des Fleisches. Fleisch ist immer meine eigene Kraft. Ich, weil ich das jetzt will. Ich will jetzt. Jetzt reiße ich mich zusammen. Also ich glaube an Jesus und jetzt reiße ich mich zusammen und dann werde ich besser. Und dann werde ich heilig und dann werde ich schaffen. Vergiss es. Dein Wille macht gar nichts. Du kannst auch tagelang vor dem Spiegel stehen. Oh, wir waren an einer Gemeindefreizeit im Schönblick. Und das sind schöne Sachen. Das waren Männer des Glaubens, die das aufgebaut haben in Schwäbisch Gmünd. Aber der Buchladen ist manchmal ein bisschen durcheinander. Und da gab es so ein Handtuch, das hat jetzt alles getoppt. Schön, dass es mich gibt. Ich glaube, früher war schön, dass es Gott gibt. Dann schön, dass Gott mich wunderbar gemacht hat. Dann irgendwann stand auf den Handtüchern, schön, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich bin wunderbar und jetzt ist plötzlich, ich bin schön, dass es mich gibt. Und man denkt, ja, das ist schon okay, aber ohne Gott hilft es keinem, dass es mich gibt. Und wir vergessen, es ist eben nicht aus unserem Willen. Du kannst tagelang vor dem Spiegel stehen und sagen, tschakka, ich bin der Mann, ich bin der Beste. Du kannst Videos angucken und du denkst, die haben sie nicht alle. Wie werde ich erfolgreich im Business? Ich bin der Beste, ich schaff's, tschakka. Da geht schon was, ja, da geht schon was. Aber es wird dir nie helfen, göttliche Dinge vorzunehmen. Ich denke, keine Frau braucht einen Mann, der vor dem Spiegel steht und sagt, ich bin der Mann. Hey Baby, du bist der Beste hier. Oder? Vielleicht kann jemand aufzeigen bei den Frauen, die so jemand möchte. Bei den Männern weiß ich nicht ganz, wenn die Frau sagt, ich bin die Tollste. Vielleicht fallen wir noch drauf rein, aber uns kann man mehr blenden. Aber das brauchen wir nicht. Wir kriegen es nicht hin. Und deswegen sagt er, ihr werdet nicht Kinder, weil die Eltern das sind, Kinder Gottes. Ihr werdet nicht Kinder Gottes, weil du dir das so richtig vornimmst, aus dem Willen des Fleisches. Ich pack's jetzt an, jetzt mache ich's. Sondern auch nicht aus dem Willen des Mannes, weil irgendeiner sagt so, in nomine, et filii, et spiriti sancti, jetzt bist du Kind Gottes. Das beeindruckt gar keinen Gott. Irgendwelche religiösen Zeremonien von irgendwelchen frommen Männern ändert nichts, sondern das Einzige, was hilft, ist, wenn du glaubst, dann wird Gott handeln und du wirst von Neuem geboren werden. Und wenn du das verstehst, dann hast du so viel gewonnen, denn Gott macht nicht einen riesigen Aufwand, um dich dann wieder wegzunehmen. Es ist nicht einfach, dass du glaubst, dann bist du Kind Gottes und wenn du nicht mehr glaubst, dann bist du nicht Kind Gottes, sondern wenn du glaubst und ihn annimmst, dann ist dann eine völlig neue Ebene und ein völlig neues Leben. Du bist von Neuem geboren. Und es gibt keine toten Wiedergeborenen. Es gibt von Grund auf Tote in den Vergehungen und Sünden. Aber nirgendwo in der Bibel findest du leider doch gestorbene, wiedergeborene Menschen. Das würde ja heißen, dass Gott macht aus dir, der sagt, boah, jetzt hat er es gerettet, jetzt machst du was ganz Neues, jetzt bist du wiedergeboren als mein Kind und dann irgendwann im Leben sagt, nee, Christoph, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Als ich dich damals neu gezeugt habe, das hätte ich nicht gedacht, dass du jetzt das machst, jetzt lasse ich dich fallen. Ist das dein Gott?
Nein.
Nein, nie. Der weiß ja alles von Anfang an. Und wenn er das weiß, kann ihn dann schocken, dass man plötzlich lügt? Kann ihn schocken, dass man stiehlt? Kann ihn schocken, dass plötzlich das Alte nochmal rauskommt? Gar nicht. Der hat dich ja angenommen als Dieb, habsüchtig, Trunkenbold. Der hat Knabenschänder angenommen, Weichlinge, Ehebrecher, Götzendiener. Und wenn der die annimmt, dann setzt er die ein und erneuert die durch und durch. Und deswegen kann auch die Bibel sagen, ihr seid gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Das ist nicht hier vielleicht ein leckeres Essen und da was, sondern das sind Segnungen in der Himmelswelt, dass du alles zur Verfügung hast, was du brauchst, um am Ziel anzukommen. Wir denken so billig. Wenn da steht im Epheserbrief, dass er uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen, wir sind zurück dort, dann sagt er, 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Da fehlt nichts, dass du am Ziel ankommst. Gar nichts. Und wie der Vater, so der Sohn, wenn du von Adam abstammst nur, dann bist du wie Adam Sünder. Aber wenn du von Gott abstammst, dem Vater, dann bist du wie Gott heilig. Und das hat er gemacht, wie das im Vers steht, in Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Der Grund, warum er uns völlig neu gemacht hat, ist, um uns in seine Familie aufzunehmen, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Und das in Liebe. Wenn du das siehst, damit wir heilig und tadellos vor ihm sind, in seiner Gemeinschaft sind in Liebe. Und deswegen hat er dich auserwählt, damit du das genießen kannst. Der weiß schon, wie du bist. Es liegt nicht an dir, sondern er hat es gemacht, damit er mit dir zusammen sein kann. Übrigens, das muss so sein, denn in Kapitel 2 zeigt er uns das. In Kapitel 2 hat er uns gesagt, wenn du von Adam abstammst und Sünder bist, hast du den Tod verdient. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn du was tust und du willst von Gott das, den Lohn dafür, was du tust, dann sagt er, okay, mal gucken, was du tust. Wenn da Sünde ist, kriegst du Tod, weil Sünde darf hier nicht sein bei mir. Du kannst aber zweitens sagen, ich will nicht, was ich getan habe. Ich weiß, ich bin nicht gut. Ich will jetzt einfach von dir Gnade. Dann glaub und vertraue ihm und bitte ihn um seine Gnade und dann wird er dich erretten. Die Regel ist ganz einfach. Entweder beharrst du auf dem, was du tust, dann kriegst du Lohn. Und wenn du bei dem, was du getan hast, Sünde hast, dann kriegst du als Lohn den Tod. Oder du gehst auf die andere Seite und sagst, ich weiß, ich bin nicht so gut. Ich glaube einfach an Gott und vertraue ihm. Und dann hat er seine Gnade, der schenkt dir das einfach. Gnade heißt Geschenk. Und als Geschenk kriegst du ewiges Leben. Und wann immer wir die zwei Dinge vermischen, Werke und Glaube, dann fallen wir rein. Man wird nicht durch Werke heiliger, sondern nur durch Glaube. Und zwar Glaube daran, dass du ein Versager bist und Sünder. Und Glaube, dass Gott heilig ist und rettet. Und dann schenkt er dir das. Einfach so. Weil du schon eingesehen hast, was los ist. Und dann hast du ewiges Leben. Oder du gehst auf die andere Seite und sagst, na, ich will schon wirklich was leisten. Dann bist du bei Werken. Dann wird man bei Werken gucken. Okay, schön gemacht, aber wenn da Sünde ist, dann ist die Folge tot. Ihr könnt sagen, wie viel Prozent Gift tötet in einer Cola? Wir sind so naiv, dass wir denken, ist ja nicht alles schlecht, was wir machen. Ne? Ist ja nicht alles schlecht. Aber wie viel Prozent Arsen in der Cola führt zum Tod, sind Experten hier? Muss nicht 100% sein. Da kann 90, also 10% Arsen wäre wahrscheinlich schon viel, ne? 5% Arsen macht die Cola tödlich. Verstehst du? Das ist ein bisschen anders bei Gott. Es ist nicht so, dass wir mehr Gutes als Schlechtes tun, sondern wenn wir Schlechtes tun, dann ist es das Gift, was alles kaputt macht. Und das weiß eigentlich jeder. Ich kann ganz nett sein, aber die paar Mal, wo ich nicht nett bin, die reichen schon aus, um alles kaputt zu machen. Und vielleicht ist es bei dir genauso. Deswegen sagt er in 2,1, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden, in denen ihr einst gelebt hattet, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führtet auch ihr alle einst euer Leben oder wir unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Das waren alle. Wenn Adam, Sünde, dann Tod. Genauso wir. Wir sind tot. Gott guckt uns an als, was können die schon? Was schaffen die? Und was sind wir? Wir sind welche, die Söhne des Ungehorsams sind, in Vers 2. Und wir waren Kinder des Zorns. Das haben wir uns verdient, mit dem, was wir getan haben. Und jetzt kommt der Knaller. Und das musst du wissen. Da hört es mit Logik auf. Jetzt kommt Gott aber. Und wenn Gott aber kommt, dann hör auf zu denken, was du von dieser Erde kennst. Dann hör auf zu denken, du kannst dir was erarbeiten. Dann hör auf zu denken, Gott kann ja nicht alles vergeben. Dann hör auf zu denken, na mal gucken, wie viel er gibt. Sondern sag, Gott aber, der ist völlig anders. Und wie anders? Gott aber, der reich ist an Erbarmen. Der hat viel mehr Erbarmen, als du je schlecht machen kannst. Denk dran, was das für Leute waren in Korinth. Wie kann man die retten? Das ist doch Wahnsinn. Der kann, weil der so reich an Erbarmen ist, das schüttet er so gerne aus. Der reich an Erbarmen hat um seiner großen Liebe, der hat nicht nur Liebe, der hat große Liebe, so unerschöpflich, du kannst den überhaupt nicht enttäuschen. hat mit seiner großen Liebe, um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr rettet. Auch uns, die wir tot waren, lebendig gemacht und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Verstehe, da steht nicht, er wird, er hat. Du wirst es nicht verstehen, aber du bist quasi jetzt schon lebendig gemacht. Und dann nicht nur lebendig gemacht, sondern so wie der Herr Jesus auferstanden ist, bist du mit auferweckt mit einer neuen Idee und mit versetzt in die himmlischen Regionen. Gott sieht dich jetzt schon oben im Himmel, wie du da sitzt und in Gemeinschaft mit ihm bist. Das wäre, als wenn du ein Kind anguckst und du sagst, bei dem Kind weiß ich, der wird mal Vorstandssprecher von Audi. Ja, woher willst du das wissen? Kannst du vielleicht Potenzial erkennen? Aber wenn jemand sich verbürgt dafür und alles dafür tut, dann kann er das machen und das ist unser Gott. Der sieht dich jetzt da, weil du durch Christi Blut gerettet bist und nicht mehr so wie früher bist, ein Kind von deinen Eltern mit all den Dingen, sondern er sieht dich jetzt als Heiligen, weil du gestorben bist, die Sünde ist weg, du bist wieder auferweckt, ein neuer Mensch, in Gott geboren. Und jetzt bist du nicht nur lebendig gemacht, so wie der Lazarus, der hat gelebt und musste wieder sterben, sondern völlig neu, ewig, wie Christus. Und du bist mitversetzt, sodass du Erbe sein wirst von seinem Reich. Hast du das verdient? Musst du auch nicht. Denn da steht ja, aus Gnade seid ihr errettet, nicht durch Werke. Wann immer das in deinem Kopf hin und her geht, dann sollst du verstehen, versuch das wegzudenken, dass du dir das erarbeitest. Wenn du heute hier rausgehst, müsstest du wissen, ich bin der Heilige. Und zwar nicht so, ich bin der Heilige. Sondern ich bin heilig, ich kann nichts dafür. Ich bin so ein Idiot. Ich mache so viel kaputt. Aber Gott ist reich an Erbarmen und er hat gesagt, aber ich bin reich an Erbarmen, ich habe große Liebe. Und ich habe dich geheiligt und du bist mein Kind. Und du bist jetzt als Himmelsbürger akzeptiert, angenommen. Nicht, weil du so toll dich benimmst, sondern weil ich dir den Pass gegeben habe, wie der Vater, so der Sohn. Wenn ich heilig bin, bist du heilig. Verstehst du, das ist nicht irgendwie so etwas, was, ja, wir bilden uns das ein, wir nehmen uns das mal vor und oh, könnte klappen oder könnte nicht klappen, sondern das ist, als wenn du deinen Pass wechselst und jetzt ein ganz neuer Bürger bist. Es ist so. Und jetzt müssen wir lernen, das auch wirklich so zu sehen. Ich kann mir vorstellen, oder es war öfter so, wenn ich dann mit Leuten geredet habe, dass ich der Heilige bin, dann denken die, der Typ ist völlig wir. So kaputt kann man nicht sein. Und dann gucken die immer drauf, was ich so alles falsch mache. Und dann kriege ich eine ganze Liste, was ich alles falsch gemacht habe. Und das ist demütigend. Also wenn du die Liste kriegst, was ich alles falsch, das ist nicht schwer, du brauchst nur kurz gucken, dann weißt du schon, was ich falsch mache. Ich bilde mir das auch nicht ein. Aber der Clou ist, die gucken nur auf das, was wir tun und wir plötzlich denken, oh, boah, echt, ja, das stimmt, vielleicht bin ich doch nicht errettet. Aber das ist falsch gedacht. Dann bist du wieder bei Werken, was du tust. Denn hier heißt es in Vers 8, Kapitel 2, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Geschenk ist es. Und jetzt kommt es nicht aus Werken. Nicht aus Werken. Werke kriegen Lohn. Wenn bei den Werken Sünde dabei ist, dann ist der Lohn am Ende tot. Aber wir sind auf einer anderen Ebene. Wir glauben. Wir haben nichts anderes übrig, als zu glauben. Wir glauben und dann wird Gott mit seiner Gnade uns ewiges Leben geben. Du musst es trennen. Und wenn du das verstehst, dann weißt du auch, wenn die Werke, die guten, die ich tue, keinen Eindruck bei Gott machen, dann werden auch die schlechten Werke, die ich tue, keinen Eindruck bei Gott machen. Ich kann ja nicht errettet werden durch Werke, dann kann ich auch nicht verloren gehen durch Werke, weil Gott weiß schon, wie ich bin und was ich tue. Er weiß auch, dass mit dem Zeitpunkt meiner Bekehrung, wenn ich wiedergeboren werde, ich nicht plötzlich alles richtig mache. Nie erwartet, gewünscht und gebeten und er wird dran arbeiten. Aber das ist nicht dein Gott, wenn du denkst, puh, jetzt habe ich das falsch gemacht, wann wird er mich ablehnen? Das ist nicht der Gott der Bibel. Gott aber ist reich an Erbarmen und Liebe und hat dich angenommen. Du bist schon eingesetzt. Und dann sagt er in Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Jetzt kommt der Knaller. Wir sind ohne Werke errettet. Das tun wir weg. Was wir tun, interessiert nicht. Weder das Gute interessiert, noch das Schlechte interessiert. Ich weiß, als ich zum Glauben kam, habe ich gedacht, boah, jetzt hat er mich heilig gemacht, jetzt werde ich auch so leben. Wäre clever, ne? Es wäre ungefähr so, als wenn ich eingestellt bin bei Audi als Vorstandssprecher und dann sage ich, jetzt werde ich mal allen beweisen, dass die recht hatten. Das kann nur schief gehen. Und genauso ist es bei mir schief gegangen. Denn wenn ich zurückgucke auf 1997, als ich zum Glauben kam, dann bin ich nicht so großartig gewesen. Und dann kamen Sachen, wo ich Sachen kaputt gemacht habe und wo ich Leichen im Keller habe. Aber es geht ja nicht um die Werke. Ich bin weder durch Werke errettet, dann noch bringen mich die Werke weg. So ist ja seine Gnade, die mich durchdreht. Und seine Gnade war so lieb, dass er die Dinge, die ich kaputt gemacht habe, in Ordnung gebracht hat bei Leuten oder benutzt hat und mir Vergebung gegeben hat, dass ich weitermachen kann. Und dann musste ich verstehen, ich bin nicht errettet durch Werke, aber ich soll Werke tun. Und jetzt denkst du als Christ, oh, ich wusste es. Ich kann es ja gar nicht. Jetzt bin ich errettet und jetzt muss ich es doch tun. Ich habe es gewusst, da ist ein Trick dabei. Aber lies mal Vers 10 ordentlich durch. Und frag dich bei Vers 10 in Epheser 2,10, wer muss da eigentlich was machen? Nummer 1, denn wir sind seine Schöpfung. Also, wir haben das schon gesagt, du bist nicht mehr der Alte, du bist neu geschaffen. Denke nie, so war ich schon immer. Dann ignorierst du, was Gott mit dir gemacht hat bei der Wiedergeburt und du hast keinen Glauben und kein Vertrauen. Ab dem Zeitpunkt, wo du wiedergeboren bist, bist du nicht mehr abhängig von Adam und ach, mein Vater hat das gemacht, ich muss das machen, das bleibt immer so. Sondern, wer ist dein Vater? Gott. Kann er es? Ja. Dann fang an in dem Vertrauen. Geh nicht zurück und erzähl, wie schlimm deine Kindheit war. Die war schlimm, das glaube ich dir. Aber das ist ja gerade der Clou bei Gott. Du bist nicht das, was deine Väter auf Erden mit dir gemacht haben, sondern du hast einen neuen Vater. Und wenn du Dinge hattest, wo deine Eltern sich wirklich versündigt haben an dir, wo du misshandelt wurdest, wir hatten das da drin, Knabenschänder, Weichlinge, dann ist der Clou, Gott guckt nicht einfach so drüber hinweg und sagt, macht nichts, das macht wohl was. Aber sein Erbarmen, seine Liebe, seine Gnade, seine Allmacht macht auf dir was Neues. Und wenn du dich immer abgelehnt gefühlt hast, nicht gewollt, misshandelt, dann sollst du wissen, ja, so sind Eltern. Aber du hast einen neuen Vater. Und der ist was völlig anderes. Und wenn du den Vater wirklich als Vater hast, dann wirst du nicht sitzen und sagen, mein Vater hat alles kaputt gemacht. Sondern weißt du, der hat alles neu gemacht. Und jetzt, wenn du das verstanden hast, dann kannst du zu deinem Papa gehen auf Erden und sagen, Papa, ich bin zum Glauben an Jesus gekommen. Ich habe gesehen, ich kann es nicht. Und ich weiß, ich vergib dir, weil du kannst es auch nicht. Ich habe von dir etwas erwartet, was nur Gott kann. Und du kannst jemandem vergeben. Und es gibt Beispiele über Beispiele, wie Menschen vergeben haben, die misshandelt wurden. Sei es in der Kindheit, sei es im Gefängnis, so wie eine Corrie ten Boom im KZ. Wir waren letztens da mit Amerikanern. Das ist grausam, was sie gemacht haben. Aber die wusste, ich bin nicht das, was die mit mir gemacht haben, sondern ich bin ein Kind des Vaters im Himmel. Ich bin heilig, ich bin auserwählt. Und jetzt kann ich zu anderen hingehen und sagen, ich verzeihe dir, denn ich bin genauso Sünder wie du. Bei dir sah es schlimmer aus, aber die Konsequenzen wären die gleichen. Wenn du das wirklich verstehst, dann ist nicht nur dein Heil total sicher, weil du jetzt einen neuen Vater hast, ein neues Leben, sondern du wirst auch nicht mehr zurückgehen zu dem, was früher war und du kannst Menschen vergeben. Das wirst du nicht schaffen, wenn du das nicht klar siehst, was Gott mit dir gemacht hat. Ich weiß, wie oft ich reinfalle drauf. Ich sage nicht, dass ich das kann, aber ich darf nicht so denken. wenn ich dann denke, ach, das war immer so bei mir, dann vergesse ich die Realität, dass ich von neuem geboren bin mit 30 Jahren. Dann muss ich mir sagen, Christoph, hör auf zu jammern. Was du gerade denkst, ist nicht die Wahrheit. Geh zu Gott, bitte ihn, wie bei der Bekehrung, dass er dich rettet, bitte ihn, dass er dir hilft. Du bist eine neue Schöpfung. Und jetzt in Vers 10, wir sind eine neue Schöpfung und dann erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Christus ist in uns, du bist nicht alleine. Wenn du dich fragst, wie kann ich das? Erstens, Gott hat dich neu geschaffen. Zweitens, Christus lebt in dir. Du kennst den Vers, wie kann ich es schaffen, mit viel oder wenig Geld zurechtzukommen, mit Verfolgung, Not, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Der lebt wirklich in dir. Das war eine der schönsten Sachen, als ich erkannt habe, Jesus lebt in mir. Und wenn ich losgehe, dann ist Jesus dabei. Und wenn ich was mache, dann ist Jesus dabei. Und wenn ich frustriert bin, dann bin ich nicht allein. Auch wenn die ganze Gemeinde, alles sind gegen mich, die Familie, ich bin nicht allein. Hör auf zu jammern, Christoph, muss ich mir sagen. Christus ist da, der versteht dich und er hilft dir. Und dann sind wir geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. So, jetzt sind wir so geschaffen. Das hat der Christus gegeben und jetzt müssen wir das leisten, oder? Und jetzt guck mal in deinen Vers 10. Was steht da mit den Werken? Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Hä? Wer muss eigentlich jetzt die Werke da machen? Die sind schon gemacht. Du musst nichts Neues erfinden, du musst kein Genie sein, du musst nicht besonders schlau sein, du musst nicht besonders kräftig sein, du musst nicht besonders liebevoll sein, weil Christus ist die Weisheit. Christus ist deine Kraft. Christus ist die Liebe. Und wenn du an ihm hängst und einfach nur tust, was der sagt, dann wirst du das hinkriegen. Kein Problem. Denn was Gott von dir erwartet, ist nicht sensationelle Sachen, sondern sei einfach gehorsam, mach, was er sagt und dann reicht es völlig aus. Du musst nicht das beste Gedeck auf dem Tisch haben, du musst nicht am schnellsten die Stühle stellen können, du musst nicht der Schlauste sein, der es super erklären kann mit dem Evangelium, sondern du musst einfach jemand sein, der das macht, was Gott sagt. Geh hin und sag's einfach. Wenn deine Worte schlecht sind, egal, er wird's benutzen. Wenn du nicht richtig kannst, dann bete, egal, er wird's benutzen. Wir machen das alles so groß, weil wir doch unseren Stolz wieder reinbringen, wir wollen was machen. Und dummerweise machen wir alles kaputt damit. Verstehst du, die Wiedergeburt ist so großartig, dass wir das überhaupt nicht begreifen, was wir da haben. Wir sind völlig neu. Und mit dem können wir dann auch noch eins zum Schluss draufsetzen und das ist in Vers 4. Wir springen zurück, haben gesehen in Vers 1. Paulus, Jesus Christus, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen. Wir sind heilig durch das Blut Jesu Christi. Gnade sei euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wir haben einen Vater, wir sind von Neuem geboren. Das Leben kann noch mal beginnen. Und wir haben jeden geistlichen Segen, da fehlt nichts. Wir sitzen da und sagen, das habe ich nicht und das kann ich nicht und dies nicht. Und du vergisst, wer hat dir die Fähigkeiten gegeben, die du hast? Der Vater. Bei unseren Eltern können wir da sitzen, ach, mein Vater, der war so unbegabt in dem, da habe ich nie was gelernt, der hat es mir nicht beigebracht. Aber vergiss das. Jetzt hast du einen Vater und der hat dir alles gegeben, was du brauchst. Sei nicht frustriert, wenn du was nicht kannst. Das soll nicht so sein. Und dann haben wir gesehen, wir sind wiedergeboren und jetzt in Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Du bist wiedergeboren, ein Kind Gottes. Und jetzt ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt lag das fest? An welchem Zeitpunkt hat er dich auserwählt und gesagt, den suche ich mir aus, damit er mir dient?
Von Anfang an?
Von Anfang an?
Ja.
Und welcher Anfang? Wow. Das hieße vor 1. Mose 1. Hat er gewusst, dass du auf dem Plan stehst? Denn in 1. Mose 1, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und bevor die Bibel anfängt, hat er dich auf dem Plan gehabt. Jetzt überleg dir, irgendwo hier drin, mitten am Ende der Bibel noch, bevor Offenbarung kommt, sind wir. Und wir werden errettet. Und jetzt rettet er uns und lässt uns wiedergeboren sein. Und wir denken, ob ich das Ziel erreiche? Und du vergisst, der ist ein Vater, der dich liebt. Und der hat dich geheiligt durch das Blut Jesu. Und dann hat er dich wiedergeboren zu einem Kind. Warum macht er das? Weil er dich liebt. Und dann denken wir, okay, wir sündigen. Und dann weiß er, wie dumm wir sind. Und wir sagen, lass mich in Ruhe. Ich will nicht mehr. So sagen das alle Kinder zu ihren Eltern. Ihr könnt mich mal frei, ich ziehe aus, ich mache meine eigene Wohnung. Sagst du dann als Eltern, na gut, dann bist du jetzt nicht mehr mein Kind. Du willst vielleicht sagen, gut, dann zieh aus, geh deinen Weg. Aber du kündigst ja nicht die Kindschaft. Und so ist auch Gott nicht. Der ist doch viel mehr, als wir Väter sind. Und wenn du das denkst, dann denk mal zurück, ab welchem Zeitpunkt hat er dich auserwählt, damit du wiedergeboren wirst? Das war vor Grundlegung der Welt. Bevor er alles gemacht hat, hatte er den Plan. Und du siehst hier in Vers 4, der hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos sind. Und dann in 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist alles längst in seinem Herzen gewesen. Der hat alles dahin gearbeitet. Du hast alles erlebt, was du erleben musst, damit du an dem Punkt ihn kennenlernst und neues Leben hast. Und wenn es alles vorher schon in seinem Herzen war und gemacht wurde, dann wird das, was du machst, nicht plötzlich sein, so, nein, der Robert, oh, die Inge, oh, was hat die jetzt gemacht? Der Jürgen, nee, also das hätte ich nicht gedacht. Beim Jürgen, keiner hätte das gedacht. Ne? Das ist doch nicht Gott. Wir sehen doch, hier steht, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. In Vers 9 heißt es, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Vers 11, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Der ist keiner, der irgendwie schlecht plant, sondern der plant exakt. Der weiß, was er tut. Der sucht aus. Er geht die ganze Geschichte mit Sünde und hin und her. Ist er überrascht von der Sünde von Adam gewesen? Nein. Ist er überrascht von irgendwelchen anderen Sachen? Nein. Er war von nichts überrascht. Ist er überrascht, wie übel du bist? Nein. Und jetzt hat er dich wiedergeboren zu einem neuen Kind. Ist er dann überrascht, was du alles machst? Dass du gegen ihn kämpfst, dass du sagst, ich will nicht mehr, es reicht mir. Weißt du, wie oft David das gesagt hat? Wäre ich nie geboren? Jeremia, das gibt's doch gar nicht, warum bin ich geboren? Verstehst du, die sind am Rande von, die lehnen Gott völlig ab, aber eigentlich auch nicht. Denn Gott holt die immer wieder zurück, immer wieder. Du sollst wissen, das ist so sicher, dass du gar nicht raus kannst. Weil Gott dich so liebt und alles getan hat, dass du eingefasst bist. Und wenn wir denken, wir könnten da raus, dann ist es unser Größenwahn. Und wir vergessen seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Allmacht, sein Vorherwissen, sein Plan. Du musst wissen, dass seine freie Gnadenwahl, sein souveräner Wille, das ist, dich zu retten, der hat alles vorbereitet, dass es genau dahin kommt. Lass mich dir am Ende noch ein Bild geben von Israel. Israel hat er auserwählt, warum eigentlich? Wenn man 5. Mose lesen würde, würde er sagen, nicht weil ihr besser seid, Sondern im Gegenteil, ihr seid ein kleines Volk, ihr seid halsstarrig, widerspenstig. Ja, warum hat er die denn auserwählt? Die Wahrheit ist, weil die so daneben sind. Zwischendurch sagt er, ihr seid schlimmer als die anderen Völker um euch herum. Warum hat er die denn dann auserwählt? Der braucht gar keine glorreichen Leute. Der zeigt, mit jedem auf der Erde kann ich mit Liebe, Erbarmen mein Ziel erreichen. Und wen ich auserwählt habe, den werde ich so formen, nicht gegen seinen Willen. Deswegen musst du dich bekehren. Nicht gegen seinen Willen. Du musst dich bekehren. Aber er kommt zum Ziel ganz bestimmt, weil er ein liebevoller Vater ist, der allmächtig ist. Und wenn er das macht, dann sollst du wissen, dass das ganz sicher ist und fest. Widerspricht es der Freiheit, die wir haben? Nein, gar nicht. Er kommt zum Ziel und er raubt dir die Freiheit nicht. Du kannst selber entscheiden. Aber wenn du sein Kind wirst, dann wird sein Geist in dir sein und der wird dir zeigen, was zu tun ist und du wirst reagieren. Und wenn wir sündigen, liegt es an uns, aber wenn wir errettet sind, liegt es alles an Gott. Der hat es vorherbestimmt. Und du sollst wissen, seine Erlösung, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmt, widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Wenn du auf das Kreuz guckst, dann weißt du, wir können es nicht selber. Kein Werk. Aber seine Gnade macht es. Und Gott gibt nicht seinen Sohn, wenn er uns mit ihm nicht auch alles gibt. Wenn er schon für dich seinen Sohn gibt und er lässt sein Blut, dann musst du wissen, Gott fängt nicht so eine Sache an und ist dann enttäuscht, weil es nicht geklappt hat, sondern der weiß, was er tut, der bringt es zu Ende. Vor Grundlegung der Welt hatte er den Plan. Dann kam der Herr Jesus, dann hat er das vollbracht für dich und hat dich errettet. Und du bist nicht mehr der, du früher warst, sondern du bist wiedergeboren, du bist vor Grundlegung der Welt erwählt. Und das, was du heute mitnehmen kannst nach Hause ist, kannst du mit voller Überzeugung nach Hause gehen und sagen, ich bin heilig. Ich bin heilig. Nicht zu meinem Stolz sage ich das, sondern Christus hat aus mir einen Heiligen gemacht. Und ich bin erwählt. Ich bin der Erwählte. Da würden auch alle denken, ja genau, Christus ist der Erwählte. Aber weil wir immer unseren Stolz reinbringen, ich bin nicht erwählt, weil ich so eine Leuchte bin, sondern weil ich so ein Versager bin, brauche ich Hilfe. Und wenn du heute hier sitzt und denkst, ja, was ist denn das? Dann prüf dein Herz und sieh, wie weit du kommst mit deinen eigenen Werken. Und dann kann ich dir nur empfehlen, was ich mit 30 gemacht habe, hinzugehen und zu sagen, ich habe versagt, ich werde in Zukunft versagen, ich schaff's nicht. Herr Jesus, ich brauche deine Gnade. Bitte rette mich. Und dann liebt er das, dich anzunehmen. Und du wirst eine Zukunft haben, die so sicher ist wie nichts auf dieser Erde. Die so sicher wie seine Liebe sicher ist. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein großartiger Gott bist. Herr, es ist uns unglaublich. Wir verstehen das gar nicht, wie anders du bist. Wie du vor Grundlegung der Welt alles schon geplant hast. Dann in den Zeiten alles geschaffen hast, dass es funktioniert. Und dann uns wiedergeboren hast zu neuen Menschen. Wir sehen das nicht, aber wir glauben das. Wir fühlen das nicht, aber wir wissen das, weil dein Wort es sagt. Und wir vertrauen einfach dir und deinem Wort, dass das so ist. Hilf du uns, ganz neu anzufangen, nicht zurückzugehen, was uns andere getan haben, was unsere Eltern gemacht haben, sondern mit deinen Verheißungen zu leben, dass wir anders sein können, weil du uns zu neuen Menschen gemacht hast. Amen.